Glücklich und befreit ins neue Jahr, heißt der Titel. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm. Verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und voller Dankbarkeit. Das ist unser Jahresvers 2018 und als Überschrift ist gestanden, Wurzeln und Flügel. Was war das? Verwurzelt und gegründet ist also das Thema zum Jahresanfang. Mit dem haben wir angefangen. Und auch die synoptischen Evangelien fangen mit einer zentralen Aussage an, in der wir uns verwurzeln sollen. Die Aussage steht in Matthäus 9, Markus 2, Lukas 5 und sie heißt: Du Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Darum heißt der Jahresvers 2018 genau genommen: Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben. Du Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, und was jetzt? Werdet mir jetzt einfach dankbar, wie es im Vers gefordert ist? Ja, und was jetzt? Auf jeden Fall sind wir immer noch da. Vielleicht bist du heute 15, 25, 50, 60, 80, 90 Jahre alt und gemeinsam müssen wir unser Leben gestalten und bewältigen auf dieser Erde. Und wenn wir den Nachrichten von gestern dürfen glauben, lassen die Deutschen jetzt am Silvester so viel Feuerwerk an einem Abend auf die Luft, wie ihren ganzen Verkehr in 3 Monaten auflässt, auf Feinstaub. Und gemeinsam müssen wir unser Leben auf dieser Erde bewältigen und was die Menschen brauchen, ist eine gesunde Umwelt und Freunde und dann sind sie glücklich. Aber eins ist sicher, zu bewusst werden, dass wir von Gott ganz angenommen sind, und das heisst ja der Satz, du Mensch, deine Sünden sind dir vergeben, dann ist ja alles Paletti. Das lässt uns Flügel wachsen. Oder? Das ist ja klar, darum heisst es ja davon Wurzeln und Flügeln. Und damit verbunden taucht auch oft die Frage auf, woher sollen wir jetzt flügeln? Und was haben wir dort zu erwarten? Und mit meiner Schlusspredigt möchte ich ein bisschen Ausblick geben. Darum heisst das Thema, bleibe wachsam, solange es geht. Und Kernaussage heisst, die Treue im Kleinen wird sicher belohnt. Aber ein Lebensstil, der nur darauf bedacht ist, ja nichts Falsches zu tun, um selber gut dazustehen, lebt am Willen Gottes vorbei und damit vielleicht auch am eigenen Glück. Und darum habe ich einen Text aus der Endzeitrede von Jesus ausgewählt. Er steht in Matthäus 25, 14 bis 30 und frei erzählt, tönt er öppen so. Ja, so gegen das Ende der Zeiten haben ja die Jünger von Jesus ein bisschen wissen, auf was dass es dann wirklich darauf ankommt bei Gott. Und Gott hat ihnen ein Geschichtli erzählt. Er hat ihnen erzählt, ja, mit dem Ende der Zeiten und dem Ende vom Leben und bei Gott ist es etwa so wie mit einem Grossgrundbesitzer, der mal hat Ferien machen wollte. Er hat seine Knechten und seine Knechtinnen, die ja gar nicht Knechtinnen und Knechte sind, sondern Freunden und Freundinnen, zu sich gekommen und hat zu ihnen gesagt, wisst ihr was, ich wollte mal ein bisschen Ferien und an einen anderen Ort und darum verteile ich mein ganzes Vermögen. Und er hat am 1. 5 Zentner Silber gegeben und er hat gesagt, schau, das ist das, was zu dir passt und zu deinen Fähigkeiten, nimm's und mach etwas damit. Zum Zweiten hat er gesagt, schau, da hast du 2 Zentner Silber, das ist das, was zu dir passt, nimm's an und mach etwas damit. Und zum Dritten hat er gesagt, schau, das ist das, was zu dir passt, nimm's und mach etwas damit. Der Erste hat gesagt, Judi hui, 5 Zentner Silber, hat gesät und geerntet, es hat jemand geseicht und geschneit und da und gemacht, aber er hat sich nicht abhalten lassen, hat Spass gehabt dabei und hat 5 Zentner Silber dazu gewonnen. Der Zweite hat gesagt, Judi, hui, zum Glück habe ich nicht 5 Zentner wie der andere, das würde mich total überfordern, aber die zwei sind richtig gut. Er hat gesät und geerntet, hat jemand geschifft und gesagt, aber er hat Spass gehabt dabei und hat 2 Zentner Silber dazu gewonnen. Der hat gesagt, weisst du was, ist sowieso alles ein Seich und ich habe sowieso Schiss vor dem Leben, mache ich nicht, schiesse mich alles an, hat das Loch gegraben und sind Zentner Silber vergraben. Nach ein paar Jahren ist der Grossgrundbesitzer zurückgekommen, hat ein riesen Festparat gemacht für alle und hat gesagt, so, jetzt lassen wir die einmal antraben. Der mit 5 Zentner Silber ist gekommen und hat gesagt, oh Chef, super, hast du mir 5 Zentner Silber gegeben? Schau, ich habe gesät und geerntet mit meinem grossen Traktor und der Ecke, Herdöpfel und Weizen und weiss nicht was, hat gesät und gesäicht und geschifft und weiss nicht was, aber du, ich habe da 5 Zentner dazu gewonnen. Danke für das schöne Leben, wunderbar, ich lege dir das gern vor die Füße. Der Chef hat gesagt, super du, da bist du im Kleinen treu gewesen. Und weil du im Kleinen treu gewesen bist, leg ich dir gerade noch mal 10 drauf an und jetzt komm ihnen an mein Fest. Der hat gesagt, wunderbar, Chef, du, zum Glück kann ich nicht mit diesen 5 Zentner müssen gutschieren. Ich wäre völlig überfordert gewesen, du. Ich hätte schlaflose Nacht gehabt und weiss was drum an, du. Aber die zwei, die sind gerade richtig für mich. Wunderbar, du. Weisst was, du? Ich habe gesät und geerntet, das hat geseicht und geschneit, aber ich habe mich nicht abhalten lassen, du. Und ich habe 2 dazu gewonnen und auch noch eine coole Frau gefunden. Wir haben fröhliche Kinder und alles drum und dran. Wunderbar gewesen. Danke für das schöne Leben. Und jetzt lege ich dir wunderbar gern da, die 4 da vor die Füße an. Der Chef hat gesagt, wunderbar, du bist im Kleinen treu gewesen, weisst du was, ich lege dir gerade nochmal 4 drauf an und jetzt kommst du zu meiner Freude rein, gell, als wunderbare Fest. Tja, der hat gesagt, jetzt muss ich vor dem Chef anstehen und hat gesagt, jetzt tue ich den Spiess umdrehen. Ich habe genau gewusst, dass du ein unbarmherziger und ungerechter Chef bist. Du tust nämlich die Sachen ungerecht verteilen und du tust nämlich ernten, die du nicht gesehen hast. Vor dir muss man nämlich Angst haben, darum habe ich ein Loch gegraben und den ganz hohen Scheissdreck habe ich vergraben. Und jetzt kannst du dein Zeug wieder haben. Der Chef war ein bisschen traurig und hat gesagt, weisst Kamerad, ich glaube, du hast vieles nicht verstanden. Wenn du nämlich wüsstest, dass man vor mir Angst hätte, hättest du nämlich mich mit dem zusammentun können oder dein Zeug auf die Bank bringen, dann hätte ich wenigstens noch den Zeiss gehabt. Ja, also dann, gibst mir halt das Zeug zurück und wenn du schon nicht an mein Fest willst, wenn du schon Angst hast vor mir oder findest, ich sei ungerecht, dann kannst du ja auch bleiben, wo du bist. Übrigens wäre es ganz einfach gewesen, die Sache zu machen. Du bist halt nicht treu gewesen im Kleinen. Die Erfolgsgeschichte wäre ja einfach gewesen. Danke, ich hätte eins draufgelegt. Du bist Kleinen nicht treu gewesen, ich lege dir gerade wieder drauf und fertig. Ende Feuer. So ist die Geschichte. Als erstes möchte ich ein grundsätzliches Missverständnis klären und als zweites möchte ich eine grosse Angst noch klären. Und dann machen wir Feierabend und gehen im Gottesdienst weiter. So wie du bist, mit dem, was du hast, das, was du kannst. Das hat mir der Paul Blösch Senior vor vielen Jahren auf den Weg gegeben. Und das weist uns auch der Weg zur Auslegung von dem Gleichnis. Wenn du das verstanden hast und praktisch lebst, dann bist du auf dem Weg zum Freude und kannst gerade abschalten bei allem, was ich weiter sage. Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist in wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen, Punkt, Komma, und jetzt geh hinein zu deines Herrn Freude. Das Tun vom tüchtigen und treuen Knecht ist nicht die Grundlage für die Errettung. Die Grundlage für die Errettung ist der Glaube, dass Gott sie so annimmt, wie sie sind, weil sie eben glauben, dass Gott ihnen die Sünden vergeben hat. Das ist die Grundlage für die Errettung. Das gilt natürlich nur für echte Sünder. Und das hat mit Jesus zu tun, der die Sünden von den Sündern trägt. Wo sich aber natürlich auch um die Opfer der Sünder kümmert. Und machen Sie mir bitte nie aus einem Opfer einen Sünder. Damit ein Opfer dann gerettet werden kann. Machen Sie mir nie eine Vermischung von Gesetz und Gnade. Denn der, wo alles trägt, ist Gottes Treue und Liebe zu uns allen. Machen Sie mir nie aus einem Opfer einen Sünder, damit er dann gerettet werden kann. Fertig. Die Grundlage der Errettung ist Gottes Gnade. Gottes Heilshandeln an uns. Und fertig. Sie sind im Kleinen treu, Gott beschenkt sie und nun komm hinein zu deines Herrn Freude. Es ist immer Gottes Heilshandeln, auch im alten Israel. Der Mensch hat Gottes Heilshandeln nötig. Und auch wenn wir nachher ein Abendmahl nehmen, ist immer wieder, Gott nimmt uns an, wie wir sind. Und aus dem raus, aus dieser Liebe raus, handelt mir nachher. Zweiter Wert, Klärung von der grossen Angst. Weil beim Lesen von dem Gleichnis kommen beim Mann immer wieder Fragen die Angst auf, vergrabe ich mit meinem Lebensstil mein geschenktes Geld? Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hin zu deines Herrn Freude im Gegensatz zu du bist ein fauler und unnützer Knecht, nehmt ihm den Zentner ab und gebt, nehmt ihm den Zentner ab, den ich ihm gegeben habe, und werft ihn in die Finsternis hinaus, da wird sehen, Höhlen und Zähne klappen. Das kann Menschen ganz tief verängstigen. Ganz grundlegend verängstigen. Und eine Antwort findet mir darauf, ist eigentlich auch einfach, sie versteckt sich zwischen Kapitel 22 und 25. Und um das besser nachvollziehen zu können, gebe ich euch ein paar Anhaltspunkte. Der erste Anhaltspunkt versteckt sich innerhalb vom Gleichnis selber. Da steht nämlich, er verteilte sein Geld jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Matthäus 25, 16. Gott verteilt nicht jedem gleich viel. Und jetzt schauen wir ins reale Leben. Sind alle Menschen gleich begabt? Haben alle die gleichen Fähigkeiten? Und wäre das gut? Stimmen die Ratgeber, dass jeder Weltmeister werden kann, der will? Stimmt das? Und bringt uns Menschen das nicht unter einen unglaublichen Druck? Und machen wir Menschen uns nicht einen unglaublichen Druck? Vor allem dann, wenn es noch verbunden ist mit Geld? Stimmt das? Und vor allem auch die Frage bei den Beurteilungskriterien in dem Gleichnis. Du bist über wenigem treu gewesen, ist das Beurteilungskriterium. Nicht die Grösse vom Ertrag in dem Gleichnis ist entscheidend. Und vermischen wir manchmal nicht das Geliebtsein bei Gott mit der Grösse vom Ertrag. Und ist es nicht manchmal bei uns Menschen so, dass wir meinen, wenn wir erfolgreich wären, wären wir mehr geliebt? Im Gleichnis ist es nicht so. Darum müssen wir selber vorsichtig sein mit Vergleichen und Bewerten. Der zweite Anhaltspunkt finden wir in Kapitel 22 und dort können wir jetzt halt zurückfliegen mit unseren Flügeln. Jesus redet die ganze Zeit in Gleichnis und er ist eigentlich im Streit mit den Pharisäern und Sadduzäern. Und auf einmal kommt ein Schriftgelehrter und versucht Jesus mit der Frage, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Und Jesus sagt, das Wichtigste heißt Torah halten. Das Wichtigste heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist absolut das Wichtigste. Darin hängt das Gesetz und die Propheten, sagt Jesus. Und wer gehört jetzt zu den tüchtigsten und treuen Menschen? Und hier finden wir eine richtungsweisende Teilantwort. Sie heißt, wer sich um Torah bemüht, und zwar lebenslang. So wie es eben geht, so gut wie es eben geht. Das heißt, wer sich und anderen Liebe erweist, hält Torah. Wer sich und anderen freundlich, vertrauend und wohlwollend begegnet, der hält Torah. Wer lebensförderlich lebt, der hält Torah. Das ist die goldene Regel. Und welcher Lebensstil ist jetzt eher unnütz, wird im Alten Testament eingestuft? Das wäre der dritte Anhaltspunkt. Wir können mit unseren Flügeln ins Matthäus Kapitel 24 fliegen. Wir finden dort einen Haufen Hinweis. Am treffendsten sagt es Matthäus 24, 12. Es sind Menschen, die mit ihrem Reden und Handeln die Ungerechtigkeit derart fördert, dass die Liebe in ihnen selber und in anderen erkaltet. Und das kann sowohl fromm sein wie nicht fromm. Das Kennzeichen ist, die Liebe erkaltet. Matthäus 24, 12. Das ist unnütz, wenn die Liebe erkaltet. Der vierte Anhaltspunkt, wir können wieder flügeln, ganz führen zu dieser Rede im Weltgericht. Matthäus 25, 31 bis 46, das kennen die auswendig. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, 40. Ich glaube, ihr kennt die Rede in- und auswendig. Aber ich glaube, der Vers davor kennen wir nicht so auswendig. Da fragen nämlich die Tüchtigen und Treuen, fragen, wann haben wir dich hungrig und durstig gesehen? Die gerechten und tüchtigen, treuen Menschen haben nämlich die sogenannten kleinen Dinge, die sie da fragen, gar nicht so als verdienstvoll angesehen. Sonst müssten sie nämlich gar nicht fragen, wann haben wir dich gesehen? Sie müssten das gar nicht fragen. Was sie getan haben, ist nicht ein Werk, um vor Gott gut dazustehen. Sie haben das gar nicht so bewusst gemacht. Es ist vielmehr die Frucht von ihrem aktiven Glauben. Sie machen das eher so by the way. Sie machen das gar nicht so aktiv. Es ist eher so by the way, oder? Es ist eine Frucht von ihrem aktiven Glauben. Wir machen das mehr so selbstverständlich, weil es doch klar ist. Aber Achtung, eben, ihr Tun ist nicht Grundlage für ihre Rettung. Darum heißt es eben in dem Text, ich will dich über viel setzen und jetzt geh hinein zu deines Herrn Glauben. Grundlage für ihre Rettung ist eben der Glaube, dass sie bei Gott angenommen sind und er sie auch in Zukunft annehmen wird. Und das ist das, was wir immer wieder feiern mit unseren Gottesdiensten. Und jetzt fliegen wir nochmal ganz kurz zum Schluss zu unserem Gleichnis zurück. Wir fliegen da zu unserem Knecht, zu unserem dritten Knecht im Speziellen und damit nochmal zu dieser Frage, wer vergrabt eigentlich sein Geld? Das Gleichnis gibt uns bei der Antwort drei Anhaltspunkte, nämlich, wer Angst hat vor Gott, wer falsche Vorstellungen hat vor Gott und daraus folgend die Weigerung, das absolute Minimum zu tun. Jesus sagt bei dieser dritten Person eigentlich, es ist ein Lebensstil, der überängstlich nur darauf bedacht ist, ja, nichts Falsches zu tun, um selber gut dazustehen. Oder ein Lebensstil, der überängstlich nur darauf bedacht ist, ja, nichts Falsches zu tun, um selber gut dazustehen. der lebt am Willen von Gott vorbei und damit eigentlich auch am eigenen Glück, weil er letztlich mehr auf Geld als auf Gott vertraut. Und zwar auf den Gott, der alles vergibt, der alles heilt und wo auch die Toten lebendig macht. So wie es im Römerbrief Kapitel 4, Vers 17 steht. Gemünzt ist das Gleichnis hauptsächlich auf Pharisäer und Sadduzäer, die elitäre Gesellschaft von seiner Zeit. Menschen, die gern zwei Herren dienen, nämlich Gott und dem Geld, die das Liebesgebot zwar gern hochheben, aber eben eigentlich so leben, dass die Liebe erkaltet. Ich persönlich glaube, dass nicht eine einzige Person heute in dem Raum sitzt, auf die diese Beschreibung gilt. Sonst wären die nämlich gar nicht da. Ich glaube nicht, dass sich eine einzige Person heute da innen mit einer solchen Person muss identifizieren. Verwurzelt dich nur weiter in dem Glauben, dass Gott dich voll und ganz angenommen hat. Aber orientier dich bitte auch in der restlichen Lebenszeit am höchsten Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer lebensförderlich lebt, der lebt Torah. Und damit sind wir wieder bei unserem Spruch von unserem Paul Blösch, der da heisst, so wie du bist, mit dem, was du hast, das, was du kannst. Und zwar, solange es eben geht, so gut wie möglich. Und das genügt völlig, ganz und gar. Und jetzt mache ich da einen Abflug mit meinen Flügeln und ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Danke vielmals fürs Zuhören.